Die Zeit der Diplomatie ist sowas von vorbei. Wenn alle Frauen auch nur 3 Stunden lang nichts tun würden, würde alles zusammenbrechen.
Feminismus bedeutet für mich ein Bewusstsein für die Herrschaftsverhältnisse und innerhalb dieser Herrschaftsverhältnisse das Erkennen der Diskreditierung der Frau.
Frauen, junge Frauen, Mädchen brauchen starke Vorbilder, um dieses andere, sie zurückhaltende, sie abwertende zu überwinden.
Wie männlich dominiert ist unser Geschmack?
Ich würde mir wünschen, dass Männer verstehen, dass sie, damit die Welt eine gleichberechtigtere wird, ihren Beitrag leisten müssen.
Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es eine ganz besondere Folge für euch. Aber bevor wir zum heutigen Gespräch kommen, möchte ich wie immer meinen neuen Supportern auf Steady danken. Das ist heute eine Person, nämlich Silvia. Vielen lieben Dank. Und vielen lieben Dank auch an alle, die schon länger dabei sind. Dank euch kann es Große Töchter weitergeben, denn Große Töchter ist ja HörerInnen finanziert. Das heißt im Klartext, man kann diesen Podcast natürlich gerne jederzeit gratis hören. Man kann aber auch freiwillig, wenn man das möchte, für ihn bezahlen. Und das geht unter steadyhq.com/großetöchterpodcast. Da könnt ihr Große Töchter mit einem kleinen monatlichen Beitrag supporten. Und als Dankeschön gibt es ein kleines Goodie und ihr werdet Teil der Große Töchter Community. Unter anderem gibt es da Zugang zu unserer gemeinsamen Telegram-Gruppe und zu gemeinsamen Stammtischen und Unternehmungen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, euch in der Große Töchter Community begrüßen zu dürfen. steadyhq.com/großetöchterpodcast, der Link ist in den Shownotes. In der heutigen Folge ist Michael Neulinger zu Gast und ihr werdet wahrscheinlich hören, dass diese Folge etwas anders ist als meine anderen Folgen und das liegt daran, dass ich mit Michael schon sehr lange sehr eng befreundet bin, wir einander sehr, sehr gut kennen, sehr viel Zeit miteinander verbringen und deshalb einfach eine andere Gesprächsebene haben, als ich sie mit den meisten meiner anderen Gäste habe. Und obwohl ich natürlich, sobald ein Mikro vor mir steht, in die Rolle als professionelle Podcasterin schlüpfe, lässt sich das natürlich nicht ganz verbergen und kann ich natürlich auch nicht komplett aus meiner Haut als gute Freundin raus. Und deshalb, glaube ich, hört man in dieser Folge auch die Vertrautheit, die wir miteinander haben. Und wir haben uns dann auch im Gespräch nach dieser Folge gemeinsam dazu entschieden, dass wir ganz wenig davon rausschneiden, um euch auch einfach an dem Gespräch, so wie es war, teilhaben zu lassen. Also wenn diese Folge anders klingt als andere Folgen, dann liegt das daran, dass wir sehr gut befreundet sind und man das auch ruhig hören darf. Aber jetzt zu Michael. Michael ist Filmemacher, Drehbuchautor und Regisseur. Und aktuell beschäftigt er sich sehr intensiv mit dem Thema Partnergewalt in gleichgeschlechtlichen Beziehungen. Er selbst ist zu dem Thema als Betroffener gekommen, das werdet ihr in dieser Folge auch hören, und hat sich davon ausgehend künstlerisch mit dem Thema beschäftigt, unter anderem in seinem neuen Kurzfilm I Will Break Your Face. Was es mit dem Titel auf sich hat, erfährt ihr auch in dieser Folge, der am 30. Juni um 18 Uhr im Wiener Schikaneder Kino Premiere feiert. Und ihr seid alle recht herzlich dazu eingeladen. Der Eintritt ist frei, man muss sich aber anmelden. Und wie, das seht ihr auch in den Shownotes, da habe ich den Link reingeschmissen. Moderiert wird das Ganze übrigens von mir werden. Und abgesehen davon sind auch 2 ehemalige Gäste von Große Töchter zu Gast bei dieser Premiere, denn Yvonne Wiedler wird aus ihrem Buch Heimat bist du Große Töchter lesen und Yvonne Wiedler wird gemeinsam mit Maria Rösselhummer, die auch schon mal zu Gast war hier, und Michael Neulinger und Peter Peinhaupt von der Männerberatung Wien danach auf einem Podium sitzen und über Partnergewalt in einem weiteren Sinne diskutieren. Aber Herzstück des Abends wird natürlich Michael Neulingers Kurzfilm sein. Ich durfte den Film ja schon vorab sehen und war wirklich sehr, sehr beeindruckt. Also ich hoffe, wir sehen uns dort alle. Ich habe den Link, wie gesagt, in die Shownotes geschmissen. So, und jetzt habe ich genug geplaudert. Ich wünsche euch viel Freude mit der heutigen Folge. Musik. Hallo, lieber Michael.
Hallo.
Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für diesen Podcast heute. Ich beginne ja alle meine Folgen mit der Frage, wer bist du und was machst du? Magst du dich vielleicht auch kurz vorstellen für die ZuhörerInnen?
Ja, yes, sehr gerne. Zuerst einmal danke, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne.
Eine Ehre. mein Name ist Michael Neulinger und ich bin Filmemacher und mache vor allem Regie und Drehbuch und habe letztes Jahr im Sommer einen Kurzfilm über Gewalt in gleichgeschlechtlichen Beziehungen gedreht mit der Unterstützung der Stadt Wien. Muss man dazu sagen?
Finde ich
wichtig, weil es sehr, sehr toll ist, dass man für dieses Thema Unterstützung bekommt, weil es ein Thema ist, das so gut wie nie besprochen wird. Mhm. Und du hast es so schön gesagt in unserer Vorbesprechung, das herrscht eine Sprachlosigkeit zu dem Thema. Und deswegen war es mir jetzt so wichtiger, mit dem Thema so rauszugehen und zu versuchen oder zu beginnen, es zu besprechen. Auch innerhalb der Community, da ist nämlich sehr wenig, gibt sehr wenig Informationen und es gibt sehr wenig, fast schon Wunsch, darüber zu sprechen. Und deswegen auch das Projekt, weil es mir sehr wichtig ist. Und da haben wir jetzt am 30. Juni
die große... alles gleich.
Ich verrät alles am Anfang.
Okay, passt, dann können wir gleich abschalten.
Wir können das später sagen.
Na, sag.
Es passiert irgendwas am 30. Juni.
Es passiert
am 30. Juni ist die Premiere. Im Schikaneder. Genau. Den Rest gibt es dann später. Sag mal alles.
Sag einfach alles.
Kurz vom Bier. Genau, es ist dann so ein Abend über Femizide und Gewalt in gleichgeschlechtlichen Beziehungen, weil die Yvonne Wiedler wird aus ihrem Buch Heimat bist du toter Töchter lesen. Und danach gibt es dann eine Diskussionsrunde zum Thema von dir geführt, liebe Bea, mit dem Verein der Autonomen Frauenhäuser Wiens, der Männerberatung Wien und der Hill Foundation.
Ich freue mich schon sehr drauf. Es ist mir eine große Ehre, dass ich da dabei sein darf.
Es ist mir eine große Ehre, dass du dabei bist.
Oh mein Gott. und also, du hast jetzt schon einige Sachen angesprochen, auf die ich gerne wieder zurückkommen würde. Aber die erste Frage ist natürlich die naheliegende Frage, wie du zu dem Thema gekommen bist. Jetzt muss man dazu sagen, für die Zuhörerinnen, wir kennen uns sehr gut. Wir sind sehr eng, wir sind sehr eng befreundet und ich kenne halt die Backstory und ich kenne auch die Geschichte, wie dieser Film entstanden ist. Aber magst du vielleicht mal kurz die Hörerinnen ein bisschen einführen, wie du zu dem Thema gekommen bist? Nur so weit, wie du erzählen möchtest, natürlich.
Yes. Ich bin selbst Opfer von Gewalt in einer meiner Ex-Beziehungen und wurde in dieser Beziehung jahrelang vor allem emotional und psychisch missbraucht. Und es gab auch sexuelle Gewalt und gegen Ende hin gab es dann auch Momente der körperlichen Gewalt. Und ich bin nur kurz vorweg, ich bin ein hochprivater Mensch, wie du auch weißt. Es ist sehr, sehr schwierig, darüber zu sprechen. Grundsätzlich, weil es halt einfach dieses, sich als Opfer zu deklarieren, ist extremst schwierig und extremst emotional. Und mir fällt es grundsätzlich schwer, mich so in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Aber es ist halt wieder mal, weil ich es nur mehr anspreche, weil es einfach so wichtig ist für mich zu sagen, dass da einfach niemand drüber spricht.
Ja.
Dass ich jetzt also in der Vorbereitung für dieses Screening und in Gesprächen mit Menschen, auch mit zum Beispiel schwulen Männern, die mich dann ansprechen und sagen, sie haben überhaupt nicht gewusst, dass das Thema ist. Und wir werden jetzt wahrscheinlich dann tiefer reingehen, aber es ist halt ein sehr, sehr starkes Thema und ein sehr, sehr wichtiges Thema, das besprochen gehört.
Ja, danke, dass du das jetzt auch geteilt hast. Ich glaube, es ist ganz wichtig, die Perspektive auch von Betroffenen zu hören. Und du bist ja quasi Betroffener und gleichzeitig auch Experte. Du hast dich ja selber zum Experten gemacht für das Thema, weil du halt sehr viel dazu gearbeitet hast und recherchiert hast, auch so in deiner eigenen Aufarbeitung dann des Erlebens.
Ja, genau. Also wenn man jetzt den Film als Ursprung hernimmt, das war so in der Corona-Zeit, dass ich halt angefangen habe, Konzepte zu schreiben, weil es gab nichts anderes zu tun. Und habe dann mit einem Freund von mir, dem Tänzer Theo Kraus, der dann auch in dem Video den Tänzer darstellt oder den Protagonisten darstellt, mit ihm gesprochen, ob er gern dabei wäre bei so einem, bei diesem Thema, weil es ist mir aufgekommen in meiner Therapie. Mhm. Und jetzt nur kurz, der Titel des Videos ist I Will Break Your Face. Mhm. Und I Will Break Your Face ist ein direktes Zitat von meinem Ex, das er mir angedroht hat, während eines Streits, beziehungsweise während einer Eskalation. Und es ist in meiner Therapie immer wieder aufgeploppt im Kopf, so dieser Satz. Und dann war mir irgendwie so der Gedanke da, na, dann mache ich halt was mit diesem Satz, weil offensichtlich ist es wichtig und offensichtlich ist es mir wichtig. Und dadurch ist dann so dieses Konzept entstanden, dass ich eben, weil ich gerade dabei war, dieser Beziehung so richtig rauszukommen in der Aufarbeitung, dass es mir wichtig war, dass wir diesen Weg darstellen, den es benötigt, um da rauszukommen. Und dadurch ist dann dieses Konzept entstanden, dann wurde es gefördert und dann haben wir es gedreht.
Sehr schön. Warum ist denn eigentlich Film für dich das Medium, mit dem du diese Geschichte aufgearbeitet hast? Oder warum ist Film überhaupt für dich das künstlerische Medium, mit dem du arbeiten willst oder arbeitest?
Ich bin ein introvertierter Mensch und bin ein beobachtender Mensch. Also ich liebe es, Menschen zu beobachten. Und dadurch ist halt für mich so Film so ganz, ganz spannend, weil es irgendwie so die Darstellung meiner Beobachtung ist. Mhm. Und sie das dann so übersetzen lässt in Bildern und in Emotionen. Und darum ist für mich Film so hochspannend, weil man das irgendwie so zu einem gewissen Grad, und es ist immer so klischeehaft, plakativ zu sagen, man hält der Gesellschaft den Spiegel vor, aber es ist halt teilweise sehr wichtig, so bestimmte Dinge darzustellen und anzusprechen, um dann Diskussionen loszulösen.
Wollen wir vielleicht mal so zu den Daten und Fakten kommen? Wenn wir in den Medien, wenn wir medial über Gewalt in Beziehungen hören, dann hören wir eigentlich fast immer nur von heterosexuellen Beziehungen, von männlichen Tätern, von weiblichen Opfern. Wie groß ist denn das Ausmaß an Gewalt in gleichgeschlechtlichen Beziehungen?
Das Ausmaß ist sehr, sehr groß. Also wenn wir jetzt prozentuell anschauen, was diese Studien uns und diese Zahlen uns hergeben, dann liegen wir so ungefähr bei bei schwulen Männern liegen wir bei 46% aller Befragten, die innerhalb des letzten Jahres Gewalt erfahren haben in ihren Beziehungen.
Also fast die Hälfte aller schwulen Männer. Also
fast die Hälfte, genau.
Wahnsinn.
Mhm. Und man muss halt dazu nur vorher sagen, dass es ein sehr unterrecherchiertes Es gibt noch nicht sehr viele Zahlen dazu. Es gibt noch nicht sehr viele Statistiken. Und vor allem in Österreich habe ich zum Beispiel gar nichts gefunden. Mhm. Falls da irgendwer was hört, bitte gerne schicken. Aber da gibt es nichts. Mhm. In meiner Recherche zumindest. Also die meisten Zahlen sind aus Großbritannien und den USA. Und es gibt halt dann auch innerhalb dieser Studien immer wieder so Kritikpunkte beziehungsweise Verbesserungswünsche, weil oftmals die Definition von Gewalt in Beziehungen direkt von heterosexuellen Konstellationen übernommen wurde. Das heißt, müsste man eigentlich anpassen an die jeweilige andere Konstellation, die es so gibt. Weil natürlich alle spezifische Probleme haben und spezifische Dinge haben, die man sich anschauen müsste. Nämlich auch, was zählt zur Gewalt? Also was wird inkludiert? Und es ist von bei schwulen Männern ist das anderes, bei lesbischen Frauen ist das anderes, bisexuelle Frauen. Es ist halt immer wieder so spezielle Nuancen, die man berücksichtigen muss, die dann sehr oft nicht berücksichtigt werden, weil diese Daten, diese Fragen, die in den Studien gestellt werden, direkt von heterosexuellen Studien übernommen wird. Und das muss man halt, weil man muss es natürlich normalisieren und anpassen, damit das überhaupt akademisch verwertbar ist.
Yeah.
Und da fehlen uns halt nur sehr viele Zahlen und sehr viele Daten, aber halt so im Grunde sagen wir 46% bei schwulen Männern, am meisten betroffen sind bisexuelle Frauen, da ist die Zahl sogar bei 63%. Aber im Grunde kann man sagen, es sind ähnliche Zahlen wie bei heterosexuellen Frauen, beziehungsweise teilweise sogar mehr.
Ich habe ja auch so ein bisschen recherchiert, was die Zahlen betrifft, und ich habe auch verschiedene Studien gefunden, und eine, die ich gefunden habe von Breitling, keine Ahnung, wie man ausspricht, dass, also in Bezug auf psychische Gewalt vor allem, dass mehr als die Hälfte aller schwulen Männer und fast 75% aller lesbischen Frauen angegeben haben, Opfer psychischer Gewalt in einer Beziehung gewesen zu sein. Und dann habe ich noch was anderes gefunden, wo es um die Lifetime Prevalence geht, also die über den ganzen Lebensverlauf einer Person, die Wahrscheinlichkeit, mit der man Opfer von Gewalt in einer Beziehung wird. Und die liegt bei bisexuellen Frauen bei 61,1% nach dieser Studie, was eine enorme Zahl ist. Mhm. Bei lesbischen Frauen bei 43,8%, bei bisexuellen Männern bei 37,3%, bei heterosexuellen Frauen bei 35%, bei schwulen Männern bei 26% und bei heterosexuellen Männern bei 13,9%. Und auch wenn es um die besonders schweren Formen von Gewalt geht, sind Menschen in gleichgeschlechtlichen Beziehungen, also lesbischen, schwulen, bisexuellen Beziehungen, öfter betroffen als heterosexuelle. Was, ja.
Es ist erschreckend.
Es ist sehr erschreckend.
Es ist so erschreckend, weil niemand davon weiß.
Genau,
also ja. Niemand ist natürlich übertrieben, aber jetzt sind die größere Öffentlichkeit weiß darüber nicht Bescheid und auch die Community weiß darüber nicht Bescheid. Und selbst wenn sie darüber Bescheid wissen, wird nicht darüber gesprochen.
Mhm. Ich würde jetzt gerne noch auf eine Sache zurückkommen, die du vorhin gesagt hast. Das ist vielleicht auch ein bisschen unklar, wenn man das zum ersten Mal hört, nämlich dass es Spezifika gibt der Gewalt in den Beziehungen. Also dass Gewalt in lesbischen oder schwulen Beziehungen anders aussehen kann als Gewalt in heterosexuellen Beziehungen. Was meinst du da damit?
Es gibt Studien,
ja.
Die beschreiben, dass zum Beispiel in lesbischen Beziehungen es weniger körperliche Gewalt gibt. Mhm. Da ist sehr viel emotionaler Missbrauch, der stattfindet. Mhm. Im Vergleich zu schwulen Männern in schwulen Beziehungen, da ist es vor allem emotionaler, körperlicher und auch sexueller Missbrauch. Mhm. Was zum Beispiel bei bisexuellen Frauen ist, der Fall ist, da ist die sexuelle Gewalt sehr stark vertreten. Mhm. Also die sind da sehr...
Also die Gewalt gegen bisexuelle Frauen.
Yes, die Gewalt gegen bisexuelle Frauen. Und da muss man nur dazu sagen, dass bei bisexuellen Frauen, wenn sie Gewalt erfahren, ist es zumeist durch einen männlichen Täter. Mhm. Und da ist auch, wenn wir jetzt die Statistiken anschauen und Studien anschauen bei lesbischen Frauen, die Gewalt in Beziehungen oder sexuelle Gewalt angeben, auch teilweise Männer Täter sind.
Mhm. Aus Vorbeziehungen das heißt, oder so.
Genau, aus Vorbeziehungen. Ja. Oder dass es halt außerhalb der Beziehung stattfindet, dass sie vergewaltigt werden durch einen Mann. Mhm. Und dann kommt es halt immer darauf an, wie diese Studie aufgestellt ist, ob das dann reinfällt in die Partnergewalt oder ob das anders gelesen wird. Mhm. Deswegen ist es immer so, bei diesen Studien muss man immer so ein bisschen aufpassen, was diese Zahlen sind, grundsätzlich, weil es eben noch nicht so viele gibt davon. Es gibt schon eine gute Anzahl, aber halt im Vergleich zu heterosexuellen Studien ist es da weniger, gibt es weniger Zahlen.
Das Einzige, was ich gewusst habe, ist, dass bisexuelle Frauen in einem wesentlich höheren Ausmaß von Gewalt betroffen sind, auch von sexualisierter Gewalt als alle anderen. Es gibt ja auch schon eine Podcast-Folge dazu, wenn ihr nach hinten scrollt. Ich glaube, die Folge 9 ist es. Da sprechen wir ja auch drüber, dass vor allem bisexuelle Frauen ganz viel sexualisierter Gewalt auch ausgesetzt sind. Also auch die Vergewaltigungsrate ist enorm hoch. Die Wahrscheinlichkeit, dass man in Beziehungen, vor allem in Beziehungen mit Männern, Opfer von Gewalt wird. Warum glaubst du, ist das so?
Es ist immer schwer zu sagen, weil es halt keine definitive Antwort gibt. Das sind halt alles so, wie interpretieren wir, was passiert und wie schaut die Kultur aus und wie schaut die Gesellschaft aus. Aber was sehr oft an Opfern erzählt wird, ist, dass sie einfach, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen brachial, aber es gibt so Sprüche von Männern, ja, du hast halt nur keinen Penis gehabt oder du brauchst jetzt einen Penis, damit du wieder hetero wirst. Mhm. Da wird ja das ja oft so die Bisexualität als Phase abgetan oder als irgendwie, die ist ein bisschen verrückt und deswegen ist sie jetzt bisexuell und die kann sie wieder hetero machen, indem ich sie nämlich Gewalt anwende. Mhm. Und es ist halt oft so der Fall, und das ist so grundsätzlich, das zieht sich durch alles irgendwie so das Problem dieser Männlichkeiten, dieser heteronormativen Idee von was ist ein Mann. Und da muss man, glaube ich, vorweg nur mal sagen, weil das wirklich sich dann auch durch alle Bereiche zieht, als Grund oder als Auslöser. Mhm. Und da muss man schon dazu sagen, dass wir einfach wirklich grundsätzlich dran arbeiten müssen, so diese Klischees und diese Stereotypen, was so Männlichkeiten betrifft, auflösen und verbrennen. Mhm. Also die gehören wirklich weg, weil es einfach so viel Gewalt damit verbunden ist. Mhm. Also nicht jetzt nur in der Partnerschaft, sondern so grundsätzlich. Mhm. Und halt so diese Stereotypen, was so Gender betrifft, das ist einfach, das geht einfach weg. Das klingt jetzt voll naiv, aber es ist so, es ist einfach so wichtig. Das ist so in vielen Dingen so die Essenz von dem, was einfach nicht passt oder was falsch rennt. Mhm. Und da müssten wir uns jetzt einfach alle mal so richtig dran setzen und das auflösen.
Noch eine Bemerkung zum Thema bisexuelle Frauen. Ich glaube, dass ein Problem auch ist, die stereotype Darstellung von bisexuellen Frauen als permanent verfügbar. Ich glaube, dass das auch eine Idee ist, die ganz viele Männer verinnerlicht haben, dass bisexuelle Frauen grundsätzlich allen zur Verfügung zu stehen haben.
Ja,
auch
es ihnen. Sind so hypersexualisiert. Genau, ja. Und weil sie haben ja mit jedem, was, da kann man, jeder was. Ja, genau. Diese Idee. Und da muss man dazu sagen, wenn wir wieder zurück zum Film gehen, ist es in meinen Augen also die Aufgabe von Medien und die Aufgabe von Film, das aufzulösen oder zu teilzuhaben, das aufzulösen. Das ist aber nicht nur bei bisexuellen Frauen, sondern so grundsätzlich bei schwulen Männern, dass wir mal aufhören, so mit diesen Stereotypen zu arbeiten und nicht jetzt nur in der Darstellung von einzelnen Figuren, das ist so der schwule beste Freund, mit dem man cool shoppen gehen kann oder so der schwule Mann, der ständig Sex hat oder der andere schwule Mann, der depressiv in der Ecke sitzt, weil er nur kein Coming Out gehabt hat. Und man dazu sagen muss, das Wort Coming Out ist ganz schrecklich. Kannst du mich gern anprangern. Ich finde das voll schlimm und das gehört auch weg. Das ist jetzt so der Podcast, was gehört alles weg?
Was gehört alles weg?
Das ist einfach
kannst
so
du nennen. Michael Neulinger über alles, was weggehört.
Ich würde sofort, wenn das wer hören möchte, immer gern. aber ja, das ist halt für mich also ein Konzept, das ist einfach nicht mehr okay. Und da kehren auch andere Formulierungen her.
Warum ist es nicht okay? Ich hack gleich mal ein.
Weil es einfach komplett unfair ist, dass schwule Männer bzw. generell die LGBT-Community ein Coming Out haben muss, um uns da zu deklarieren und uns zu sagen, hey, wir sind anders. Weil es einfach komplett irrelevant ist. Deswegen kann man kann es ja gerne mitteilen, aber dann ist es eben ein Mitteilen und kein so ein Coming Out, so wie wenn das irgendwie was Verbotenes wäre oder ob das jetzt irgendwas Hochdramatisches wäre, wenn man nicht dieser sogenannten Norm entspricht, die auch weggehört. aber so, deswegen mag ich das nicht und deswegen muss sie da auch, weil ich hätte vom Film so kommen und das so meine Richtung ist, dann muss sie ja der Film an der Nase nehmen, weil wenn wir uns anschauen, was wird denn dargestellt, dann ist es sehr oft so Coming-Out-Stories oder so dieses als einzig Schlimmes im Leben eines schwulen Mannes zum Beispiel ist so das Coming-Out und danach ist alles Unicorns und Rainbows und das ist so eine Darstellung, die uns dann wirklich auch selbst ins Fleisch schneidet, weil eben danach ist nicht alles super und toll, sondern da passieren nämlich auch andere Dinge, da passieren sehr, sehr schlimme Dinge. Und deswegen glaube ich auch, dass so eben diese Sprachlosigkeit stattfindet, weil wir uns gar nicht erlauben, das dann zu erzählen oder darzustellen oder darüber zu reden, weil halt jetzt muss ja alles toll sein danach, damit wir akzeptiert werden oder damit wir, dass diese Beziehungen nicht als schlecht dargestellt werden oder noch schlechter dargestellt werden oder als,
Was ich auch ganz schlimm finde, ist die Formulierung, er steht zu seiner Homosexualität oder er lebt offen homosexuell oder solche Sachen. Das ist wirklich so, das finde ich ganz schlimm immer. Aber du hast jetzt schon wieder so viele Sachen gesagt, wie ich einhaken möchte. Also das Erste, was du gesagt hast, worauf ich zurückkommen möchte, ist das Thema Männlichkeit. Kannst du das vielleicht noch genau ausführen? Wie spielt denn das deiner Meinung nach auch in schwule Beziehungen rein? Heteronormative Männlichkeit nämlich, ne? Patriarchale Männlichkeit.
Ja, die schlimmste aller Männlichkeiten.
Schlimmste, geht weg.
Geht auch weg. geht weg. Aber ja, das Ding ist, und das ist also hochfaszinierend, wenn man sich das wirklich jetzt auf einer akademischen Ebene anschaut, wenn man sich zu Studien anschaut, weil schwule Männer werden ja grundsätzlich als Männer sozialisiert.
Ja.
In den meisten Fällen. Das heißt, wir bekommen das ja alles mit. Was ist ein Mann und wie soll ein Mann sein und was darf ein Mann nicht? Und das ist ein großes Problem für viele schwule Männer, sage ich jetzt so, plakativ auch, weil ich es auch aus meiner Erfahrung kenne. Also bei mir ist es, ich habe ganz früh Homophobie erlebt, so mit 12, 13 schon. Mhm. Und bei mir war es halt, was bei mir wirklich hängen geblieben ist, ist dieser Satz, schwule Männer sind keine echten Männer. Und so auf dem basierend baut sie dann so eine internalized Homophobia auf. Und weil dann probiert man halt nicht so schwul zu sein oder man probiert dann mehr hetero zu sein, um einfach akzeptiert zu werden, um einfach Gewalt zu vermeiden, um Homophobie von außen zu vermeiden. Nur halt baut sie das dann innerlich auf. Und weil wir... Was löst du diese Gewalt aus in gleichgeschlechtlichen Beziehungen? Da ist internalized homophobia, was ja immer der deutsche Name.
Internalisierte Homophobie.
Thanks.
You're welcome.
Das ist ein sehr, sehr großes Problem. Mhm. Also das sieht man, das ist auch hochspezifisch, weil natürlich gibt es das bei Hetero-Konstellationen nicht. Da gibt es keine
internalisierte Heterophobie.
genau. Und das ist so ein Core-Punkt, warum es überhaupt auch Gewalt in diesen Beziehungen gibt. Weil man müsste ja eigentlich sagen, wir sind in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung. Wir haben keine vorgelebte Idee, wie eine Beziehung ausschauen soll. Mhm. Aber trotzdem gibt es das, weil bei uns gibt es halt, weil bei in Hetero-Beziehungen, was also die Idee war von grundsätzlich der Idee von Partnergewalt, ist so, es gibt da einen heterosexuellen Mann, der ist der Täter, und es gibt die heterosexuelle Frau, die ist das Opfer. Und diese Idee von einem Mann als Täter und einem Mann, der gewalttätig ist und einem Mann, der keine Gefühle zeigt und einem Mann, wo die Frau untergeordnet ist und die Frau ist schwach und macht alles, was der Mann sagt und so. Diese Idee von Männlichkeiten wird dann aber auch von zum Beispiel schwulen Männern übernommen. Mhm. Und gleichzeitig aber auch dadurch, dass es diese internalized Homophobia gibt und es gibt also die Idee, das ist Minority Stress Model, das besagt, dass Menschen, die Teil einer Minority sind,
einer Minderheit sind. Man muss dazu sagen, Michael hat lange in den USA gelebt. Und deshalb mache ich die Übersetzung einfach jetzt.
Sehr gerne.
Danke.
Mein Gehirn ist manchmal nicht ganz auf Deutsch gepolt. Ja. Bei bestimmten Wörtern. Ja. Man muss dazu sagen, die ganzen Studien sind auf Englisch. Ja. Deswegen ist es alles sehr wirklich schwierig.
Ja, es ist wirklich schwer. Deswegen ist es sehr schwer.
Genau.
Sorry, Minority Stress Model.
Ah, ja, genau. Yes, Minority Stress Model. Da geht es halt darum, dass Menschen, die Teil einer Minderheit sind, grundsätzlich am Stress ausgesetzt sind, den andere Menschen, die nicht Teil einer Minority sind, nicht ausgesetzt sind. Wobei ich glaube, im Grunde sind es eigentlich nur Heteromänner. Weil bei Frauen könnte man ja sagen, das ist der Stress, eine Frau zu sein in einer heteronormativen Welt.
Ich habe gerade ein Buch geschrieben über die Belastungen, denen Frauen ausgesetzt sind.
Ein Bestseller.
Danke für diesen Einwurf.
Bitte.
Danke.
Grandioses Buch.
Ach Gott. Okay. Minority Stress Model. Sind immer noch.
Du wolltest irgendwas sagen.
Ich wollte irgendwas sagen. Ah ja, genau. Ich habe gesagt, ich wollte sagen, dass mein Bestseller das Thema behandelt, welchen Stressoren Frauen ausgesetzt sind in einer patriarchalen Gesellschaft. Also Frauen sind zwar keine Minderheit, Frauen sind eigentlich die Mehrheit, aber es ist Dauerstress, eine Frau zu sein in dieser Gesellschaft, ja.
Genau, darum wird es vielleicht nicht Minority, aber Majority Stress.
In dem Fall, ja. Aber so marginalisierten Stress, vielleicht ist das einfach.
Genau.
Oder besser, ja.
Genau, und das zusätzlich zu dieser Homophobie und zu dieser Gewalt, die ja von außen kommt, führt dann dazu, dass in vielen Fällen auch, wenn man jetzt die Opfer anschaut, dass Opfer sehr oft ein Problem haben mit ihrem Selbstwertgefühl. Und es klingt jetzt da so easy irgendwie, Selbstwertgefühl, aber es ist natürlich sehr, das hat große Auswirkungen auf Beziehungen und aufs Leben grundsätzlich.
Und das hängt natürlich auch mit dieser internalisierten Homophobie zusammen, nicht?
Genau, das heißt, weil wenn ich jetzt von mir ausgehe, bin eigentlich kein echter Mann und eigentlich steht mir eh nichts zu und eigentlich bin ich ja überhaupt nichts wert und ich kann eigentlich überhaupt nicht geliebt werden, weil so das sind so die Ideen, die ja von außen kommen. Mhm. Das ist natürlich schon besser geworden, aber es sind nur immer nicht einem Punkt, wo wir sagen können, jetzt ist jeder equal. Also das braucht man uns gar nicht erst einreden, das stimmt nicht. Und mit dem müssen wir halt jetzt einfach umgehen. Als Community. Und da muss man halt ein bisschen mehr zusammenhalten und eine echte Community halt wirklich darstellen und da so leben. Das klingt jetzt da wieder sehr reißerisch, aber es ist halt wirklich so, dass wir oft einmal da sehr alleingelassen sind. Auch was so diese Gewalterfahrungen betrifft, weil, und da kann ich jetzt wieder vor allem bei schwulen Männern ist es ja so, dass das, es sehr viele Menschen gar nicht wissen, was ihnen passiert, weil sie gar nicht davon ausgehen, dass es ihnen passieren kann, weil eben also wieder diese Idee von, wer ist Täter, wer ist Opfer, und Männer sind keine Opfer, so in dieser gängigen Idee, in der klassischen Idee von Partnergewalt, sind Männer die Täter. Und es gibt da Studien unter homosexuellen Männern, wo die meisten eher zugeben, Täter zu sein, als wie Opfer.
Wahnsinn,
okay. Und es als sehr viele gar nicht verstehen, dass es emotionalen Missbrauch gibt, sondern da fängt die Gewalt erst bei der körperlichen Gewalt an. Also ab dann sagen sie, ja cool, das ist Missbrauch. Wobei selbst dann gibt es immer wieder Opferberichte, die dann so sagen, ja, es ist halt so, wie wenn sie Brüder schlägern.
Ja.
Das ist ja dann nicht so schlimm. Aber es ist halt die einzige Erfahrung, ist, die man hat, irgendwie so mit Gewalt unter Männern oder Gewalt unter
Männern, die in Beziehungen
genau,
stehen.
Genau. Und da eben sehr viel gar nicht wissen, was ihnen passiert. Und ich habe es auch nicht gewusst. Muss man auch dazu sagen. Ich nehme mir ja da gar nicht aus. Und ich habe es ja selbst so erlebt, dass ich überhaupt nicht verstanden habe, dass das Gewalt ist, was da so passiert. Das hat ja sehr, sehr lange gedauert, bevor ich das überhaupt selbst verstanden habe.
Was hat es da gebraucht, dass du das verstanden hast? Oder wie bist du da hingekommen zum Verstehen? Also du willst es nicht sagen, natürlich. Dann.
Nein, wir können.
Wir können?
Okay. Wir können. Schauen wir mal.
Ja, man kann es schneiden dann.
Genau. bei mir war es so, dass ich eben so jahrelang, also wirklich jahrelang, emotional missbraucht wurde, jetzt im Nachhinein betrachtet von Anfang an. Und es gab dann einen Moment, wo dann alles zu viel wurde und dann war für mich schon so die Idee, ich muss da weg, ich muss da raus. Und das Problem ist halt so in diesen Beziehungen oder in der Beziehung, die ich jetzt gelebt habe, und da kann man auch noch jetzt einwerfen, es gibt so verschiedene Arten von Partnergewalt. Es gibt verschiedene Definitionen, verschiedene Arten. Und da gibt es eine Art, die beschreibt man als Intimate Terrorism. Es klingt genauso, wie es, was es ist. Da geht es um kontinuierliche, fast so systematische Kontrolle und Manipulation und Unterwerfung des Partners. Also das ist konstant, da gibt es keine Pausen, das geht konstant so dahin. Und das Ziel ist eben die volle Kontrolle über den Partner. Und dann gibt es die beidseitige Gewalt, das heißt beide in der Theorie, beide wenden Gewalt an und beide wollen sich selbst kontrollieren oder gegenseitig kontrollieren. Und es gibt nur die Situationsgewalt. Das heißt, das ist nicht immer, das ist nicht durchgehend, sondern es ist halt dieser Streit und dann wird der Streit gewalttätig, was es nicht besser macht.
Natürlich nicht. Ja.
Und ja.
Nicht rechtfertigt.
Ja, also, ja, aber es gibt halt so diese Unterschiede, die man sich da so anschaut. Genau, und bei mir war es dann so, dass ich dann eben raus wollte und hat die Idee gehabt, das wollte ich nur dazu sagen. Zwecks der Kontrolle und der Manipulation. Da gibt es eben diese verschiedenen Arten der Gewalt. Da gibt es die emotionale und die psychische Gewalt. Es gibt die körperliche Gewalt und es gibt die sexuelle Gewalt. Und dann gibt es bei manchen Sachen nur dazu, da gehört die finanzielle Gewalt dazu oder Stalking, kann man da auch noch dazu zählen. Und die Täter wollen einfach die Kontrolle haben. Und wenn man diese Kontrolle ausbricht, dann wird es gefährlich. Weil dann müssen sie die Kontrolle wieder neu einfordern, sage ich jetzt einmal, oder durch Gewalt erlangen.
Das weiß man ja auch aus Studien zu Femiziden und überhaupt zu, oder aus der Beobachtung noch, das wissen alle Gewalt, also alle Gewaltschutzzentren und alle Frauenhäuser, dass die Situation der Trennung immer die gefährlichste ist, wenn
genau,
das Opfer ausbricht.
Genau, das ist die absolut gefährlichste
Zeit.
Und das war halt bei mir auch so. Es gab dann massive Eskalationen und dann war für mich schon so klar, das ist nicht mehr okay. Das ist jetzt Missbrauch. Wobei mir gesagt wurde von meinem Ex, dass es nicht Missbrauch ist, weil erstens einmal Männer und zweitens einmal war zu dem Zeitpunkt nur keine körperliche Gewalt im Spiel. Das heißt, das kann man dann gar nicht als Missbrauch titulieren, weil dann würde ich mir komplett über andere Opfer stellen, denen es viel schlimmer geht als wie mir. Was natürlich auch wieder hoch manipulierend und zerstörend ist, weil es hat dann auch so übernommen, also ich habe es dann auch übernommen, zu einem gewissen Grad. Und das hat sehr vielen so passiert, dass du dir eigenen Missbrauch, selbst wenn sie es irgendwie merken, ist dann entweder ihr Schuld, also die Schuld selbst vom Opfer, weil sie hätten ja nicht das machen müssen oder sie hätten ja jetzt nicht erst um 7 Uhr nach Hause kommen müssen oder sie hätten ja jetzt nicht ihren Freund oder die Freundin anrufen müssen. Und dann halt war es bei mir so, dass eben die letzte Eskalation war ziemlich heftig und dann bin ich da weg. Aber das hat es gebraucht. Und dann hat es gebraucht Therapie, um richtig zu verstehen, was eigentlich passiert ist. Auf einem zuerst rationalen Level und auch auf einem emotionalen.
Ich mag dich jetzt nochmal zurückholen zu dem Thema, weil du angesprochen hast, dass eben diese, tatsächlich das Argument, dass es ja eine schwule Beziehung ist und deshalb kann keine Gewalt stattfinden, weil wir sind ja beide Männer, dass das quasi auch als Manipulationsmittel eingesetzt wird von Tätern. Das ist nämlich auch etwas, was ich gelesen habe, auch in lesbischen Beziehungen. Und da gibt es ja auch, das ist ja irgendwie in feministischen Kontexten auch ganz schwierig, ne? Also Gewalt in lesbischen Beziehungen zu thematisieren. Auch weil eben die Angst besteht, und das verstehe ich sehr gut, dass wir davon ablenken, welches riesige Problem männliche Gewalt gegen Frauen in dieser Gesellschaft ist, auch in Intimbeziehungen. Jetzt haben wir gerade begonnen, drüber zu sprechen. Und jetzt wollen wir dann gleich wieder sozusagen über Frauen als Täterinnen sprechen. Also ich verstehe diese Sorge sehr, sehr gut und ich habe auch Sorge. Gleichzeitig finde ich es total wichtig, das zu thematisieren. Hast du irgendeine Idee, wie man diese Ambivalenz irgendwie auflösen kann oder was ist so dein Zugang dazu?
Ich habe jetzt genickt die ganze Zeit, weil es eben, ich verstehe die Thematik und ich verstehe die Sorge. Und mir persönlich ist es extremst wichtig, auch jetzt so, wenn man darüber spricht, dass es eben auch Gewalt in gleichgeschlechtlichen Beziehungen gibt, dass es da kein Wettbewerb der Opfer wird. Das ist jetzt nicht so, ja, bei uns geht es auch schlecht und deswegen müssen jetzt alle auf uns schauen oder so. Also das wird mir nichts wird mir ferner liegen als das. Und wir müssen uns natürlich dann auch, wenn wir jetzt prozentuell schauen, ist es teilweise schlimmer bei gleichgeschlechtlichen Beziehungen. Aber wenn wir auf die totale Zahl schauen, dann ist es dann natürlich Frauen am meisten oder am stärksten betroffen in dem Sinn.
Von männlicher Gewalt.
Von männlicher Gewalt, genau. Weil, ich meine, letztes Jahr waren es 28 Femizide in Österreich.
Ich habe die genaue Zahl jetzt nicht
bekommen. Davor, glaube ich, waren es 31. Das sind Femizide, das heißt, da werden Frauen umgebracht und hingerichtet von ihren Partnern und Ex-Partnern. Also die werden getötet. Und wenn wir jetzt im Vergleich ja nur, weil da die Zahlen nur wow sind, nach Amerika, dann in die USA schauen, wo jährlich 2 Millionen Frauen von Partnergewalt betroffen sind. Die Dunkelziffer ist ja dann eben, weil viele gar nicht wissen, was ihnen passiert. Oder auch der Scham, das irgendwie so deklarieren,
extrem. Und selbst wenn es um Femizide geht, sind die oft nicht, die verschwinden ja auch oft hinter Unfällen und vermissten Fällen und so weiter. Also genau, nicht alle Femizide sind auch als Femizide erfasst, das muss man auch dazu sagen.
Ja, absolut. Ja. Und deswegen verstehe ich eben diese Sorge, weil im Grunde geht es halt dann, wenn wir jetzt politisch reden, geht es ja ums Budget. Ist einfach so, weil soziale Dinge, auch in Österreich, dafür haben wir ja kein Geld. Das heißt, das Geld...
dafür ja, haben wir kein Geld.
Wir nämlich.
Ja.
Aber es ist ja so.
Darf ich kurz einwerfen? Wir haben Geld. Es ist, ich weiß, dass du das ist ironisch gemeint hast, wir haben kein Geld.
Ja, Ironie.
Ja, ich weiß. Aber das hört man oft nicht. Vor allem, wenn man eine Person nicht kennt,
der dagegen ist. Mein erster Podcast.
Ja. Das ist aber nicht unser erstes Gespräch, deshalb haben wir, wir sind oft sehr sarkastisch in unseren Gesprächen. Und deshalb hört man das vielleicht jetzt nicht.
Meinen Zynismus hört man nicht raus.
Ja, das kann sein. Nein, was ich dazu sagen wollte, es ist, glaube ich, wichtig, immer wenn es um so
Verteilungsfragen geht, wenn es um Geld geht, dass das immer eine ideologische Frage ist. Dass das Geld vorhanden ist, aber es eine ideologische Entscheidung ist, wie es verteilt wird. Yes. Das ist eine Priorisierungsfrage.
Ja, genau.
Das würde ich einwerfen.
Yes, danke.
Bitte.
Und da geht es halt darum, weil wenn wir jetzt sagen, ja, aber jetzt bräuchten wir auch nur Geld für gleichgeschlechtliche Beziehungen und Opfer von Gewalt in gleichgeschlechtlichen Beziehungen, ja, dann nehmen wir es halt den Frauen weg.
Mhm.
Also, weil halt dann wird nicht priorisiert, dann machen wir halt einen extra Topf für weitere Opfer, sondern dann nehmen wir sie aber dann dort weg. Das verstehe ich, das macht ja alles komplett Sinn.
Und ich glaube, die Sorge ist halt auch, also gerade zum Beispiel in Frauenhäusern, die haben halt dann auch Sorge, dass sie sich noch dann um alle möglichen anderen Menschen auch noch kümmern müssen, obwohl sie eh schon komplett am Limit sind und einfach keine Plätze mehr da sind.
Und da muss man nur dazu sagen, dass eben, wenn man sich diese Arbeiten an, also die Studien und so anschaut und die Thematiken, dass es auch überhaupt keinen Sinn macht, alle in ein Haus zu werfen.
Mhm.
Weil eben alle hochspezifische Probleme mit sich bringen und Dynamiken. Also wenn man jetzt gleichgeschlechtlich, da kommt HIV dazu, da kommt das Outing, ich sage es jetzt nur mal in dem Sinn, weil es eine negative Konnotation hat jetzt gerade, aber dass man den Partner outet und das als Manipulationstool hernimmt. Internalized Homophobia, das sind
magst
alles...
Du kurz, ich muss kurz jetzt nochmal, weil das ist, glaube ich, nicht so verständlich, was du jetzt meinst. Also warum sagst du jetzt HIV und Outing? Was hat das jetzt mit Gewalt zu tun?
Weil das hochspezifische Probleme sind, die nur bei gleichgeschlechtlichen Beziehungen auftreten, als Thema mit Gewalt. Also heterosexuelle Paare haben jetzt nicht das Problem von Outing.
Mhm. Also mein Partner... Aber wie, was meinst du damit?
Genau, das ist...
Jetzt. Genau.
Okay.
Bitte.
Ach, dann erklären wir das jetzt. es kommt vor in gleichgeschlechtlichen Beziehungen, dass ein Partner, eine Partnerin noch nicht deklariert hat in der Öffentlichkeit, dass sie oder er schwul oder lesbisch, bisexuell ist. Und das kann von einem Partner, von einer Partnerin verwendet werden, um emotional zu missbrauchen. Das heißt, dann wird dann gedroht mit, na, dann sag jetzt halt allen, dass du schwul bist, dass du lesbisch bist, dann poste das online oder sonstige Dinge. Gleichzeitig gibt es aber auch den Moment, dass dann mehr Menschen, die noch nicht offen leben, das als Grund zum Missbrauch nehmen. Also es geht in beide Richtungen. Dass sie Gewalt anwenden, um zu vermeiden, dass sie geoutet werden.
Und was HIV betrifft, was meinst du? Ich meine, das ist ja grundsätzlich auch, das könnte ja, also das ist ja theoretisch auch bei heterosexuellen Paaren ein Problem, aber es ist trotzdem noch so, dass potenziell schwule Männer eher davon betroffen sind und ein größeres Risiko tragen, auch infiziert zu werden. Das ist nach wie vor so.
Genau. Und halt, da ist es ähnlich, das wird dann, fällt dann oft immer unter körperliche Gewalt, dass das verheimlicht wird, dass man HIV-positiv ist in einer Beziehung und es ist dann auch körperliche Gewalt, damit wir das jetzt alle wissen. Und dann halt ungeschützten Geschlechtsverkehr vollzogen wird.
Hallihallo, kurzer Einwurf von Zukunftsbea, ein Einwurf, um den mich Michael auch gebeten hat, denn er hat diesen Punkt, den er hier gemacht hat, etwas unglücklich formuliert und wollte das noch klargestellt haben. Denn wenn Personen, die HIV-positiv sind, in Behandlung sind, sind sie in aller Regel nicht mehr ansteckend. Was damit gemeint ist, ist, dass Personen, die infektiös sind und das wissen, mit Absicht ihre PartnerInnen infizieren. Und das ist Gewalt. Und das war's auch schon wieder von mir.
Und da geht es auch darum, dass dann, es geht aber auch wieder in beide Richtungen, dass dann zum Beispiel damit gedroht wird, dass man den Partner outet, im Sinne von, dass man mit die Diagnose mitteilt an andere. Und was auch noch dazu kommt, ist, wenn man eine HIV-positive Diagnose hat, das natürlich auch was mit der mentalen Gesundheit macht. Und das wird dann auch teilweise durch Manipulation verwendet, indem dann der eine Partner sagt, ja, du hast, sei froh, dass du mich hast, weil du bekommst eh sonst niemanden, weil du bist HIV-positiv. Also diese Thematiken spielen da auch noch mit rein. Und dann eben wird wieder mit dem Selbstwertgefühl gespielt, was ist so eine grundsätzliche Dynamik der Täter.
Natürlich, Zermürbung.
Zermürbung, genau. Volle Kontrolle am Schluss dann. Genau, weil ohne Selbstwert geht er nicht weg. Dann bleibt er mal da.
Ohne Selbstwertgefühl.
Ohne Selbstwertgefühl.
Ja, das heißt, um auf das zurückzukommen, was du vorhin gesagt hast, das ist sinnvoller, wenn es spezialisierte Einrichtungen gibt, auch für vor allem Menschen, die in gleichgeschlechtlichen Beziehungen Opfer von Gewalt wurden.
Absolut. Also ja. Programme, Einrichtungen, Ausbildungen, Schulungen für die Polizei zum Beispiel wäre auch sehr spannend, weil da gibt es natürlich eine große Hemmschwelle von gleichgeschlechtlichen Opfern.
Gleichgeschlechtlichen Opfern. Homosexuellen Opfern. Und bisexuellen Hopfern. Oh mein Gott. Okay, das schneiden wir aus. So. Gibt es eine große Hemmschwelle von...
Es gibt eine große Hemmschwelle, zur Polizei zu gehen.
Ja.
Bei homosexuellen Opfern.
Mhm. Weil sie Angst vor Homophobie dann auch haben oder Biphobie oder...
Ja, also man muss ja dazu sagen... Zum Beispiel schwule Männer und Polizei haben jetzt nicht die beste, historisch gesehen, die beste Beziehung geführt. Ja. Paragraphen sind ja erst seit, Paragraph 209 ist seit 2002 in Österreich nicht mehr im Strafgesetzbuch.
Magst du kurz erklären, was der Paragraph 209 ist?
Es ist so, dass eine Altersbestimmung während einer Beziehung sein kann. Mhm. Bei Heterosexuellen war das mit ab 14 Jahren durfte man eine Beziehung eingehen. Bei homosexuellen Männern, das ist speziell homosexuelle Männer, sind Lesben nicht inkludiert, 18. Mhm. Und es wurde 2002 aufgehoben. Und da gab es davor aber schon noch Verurteilungen. Mhm. Das heißt, unsere Beziehung zur Polizei ist keine gute. Mhm. Historisch gesehen.
Ja.
Und man würde nicht als alle Polizisten da über den Kamm scheren natürlich, aber... In der Vorstellung ist halt so, wer ist ein Polizist, ein heterosexueller Mann? Was natürlich dann die nächste Hemmschwelle ist, will ich da jetzt mich vor einem heterosexuellen Mann deklarieren als schwul und dann potenziell die nächste Homophobie oder die nächste Gewalt zu erfahren? Mhm. Nein. Mhm. Weil es dann echt schon schwer genug ist, das überhaupt sich als Opfer hinzustellen, weil halt Männern es sehr, sehr schwer, also gerade Männern sehr, sehr schwer fällt, das zu tun. Und da braucht es halt, wobei es, muss man dazu sagen, um die Polizei ein bisschen was Positives an und dazu zu sagen. Es gibt Studien, wo dann wirklich auch beschrieben ist, dass wenn sich Menschen zur Polizei wenden, sie gleich behandelt werden. Mhm, okay. Aber das Ding ist halt, es reicht halt ein individueller
Moment. Aber in Österreich oder?
Das ist in den USA. Ja. In Österreich gibt es dazu natürlich keine Zahlen.
Natürlich nicht, ja.
Natürlich, weil das war jetzt sarkastisch und zynisch gemeint, genau. Ja. Aber ja, da braucht es halt wirklich Schulungen. Mhm. Also man muss sie dann, und okay. Das Problem ist halt wirklich, glaube ich, das ist jetzt meine Theorie und mein Einwurf, ist, dass weil wir nicht drüber reden, hat es keine Wichtigkeit. Mm. Weil wenn niemand drüber spricht, weiß niemand, dass existiert, es existiert meint, und dann interessiert es an niemanden als Problem. Weil es gibt ja genug andere Probleme. Also es gibt ganz,
tatsächlich genug andere Probleme, ja.
Wir brauchen nur herumschauen. Die Welt ist am Brennen. Mm. Und da müssen wir halt leider was dazugeben. Mm. Und das ist halt so diese Thematik. Und wenn man darüber spricht, ab dann kann man es erst ändern. Ab dann kann man eher, sagen wir, ja, dann machen wir da Schulung dort oder dann machen wir mal Statistiken, die es noch nicht gibt, glaube ich. Das mein.
Also wie gesagt, wenn ihr was habt, dann schickt es dem Michi.
Sehr, sehr gerne.
Wobei ich dazu sagen muss, dass selbst wenn man Frauen anschaut, die Opfer von Gewalt in Beziehungen mit Männern werden, nur 14% gehen zur Polizei. Die meisten kriegen tatsächlich Hilfe, weil sie mit irgendjemandem im Gesundheitssystem sprechen. Das heißt, ich glaube, es wäre wahrscheinlich, also das ist so meine Theorie, ich weiß es ja nicht, ja, aber ich gehe davon aus, dass es auch in Bezug auf diese Thematik vielleicht sogar noch wichtiger wäre, das Gesundheitspersonal zu schulen in Bezug auf diese Thematik.
Yes, absolut. Da gibt es eine Studie dazu, die das bestätigen. Aber man muss auch dazu sagen, irgendwann muss dieser Täter angezeigt werden. Ich sag das jetzt so ganz strikt, weil es einfach so, weil das geht nicht. Also, und ich verstehe, dass das sehr schwer ist. Und ich verstehe, dass das, das ist nicht easy, das ist überhaupt, und das verstehe ich selbst aus eigener Erfahrung. Darum ist es auch mein Wunsch, dass das jetzt jeder einfach macht und dass die Möglichkeit besteht überhaupt und dass das Verständnis besteht, zu sagen, was mir da passiert, ist nicht okay, das werde ich jetzt anzeigen, weil es ist einfach nicht rechtlich okay, dass mir Gewalt angetan wird von meinem Partner, meiner Partnerin. Mhm. Nur so, aber ja, natürlich, also die meisten, medizinisches Personal ist ein besserer Zugang für die meisten.
Ich glaube, es ist ein vertrauensvollerer Zugang.
Genau.
Ja.
Und es ist auch weniger drastisch. Weil und, zur Polizei zu gehen, ist ein ziemlich drastischer Schritt.
Mhm.
Weil es halt auch darum geht, dass dann jemand angezeigt wird, der vielleicht am Vortag nur gesagt hat, dass er mich liebt, zum Beispiel.
Mhm.
Und das ist natürlich eine extremst große Hemmschwelle.
Mhm.
Drum, und da kann ich jetzt auch nur, vielleicht sind wir schon bei dem Punkt, aber ich kann das nur jedem ans Herz legen, wenn es möglich ist, in Therapie zu gehen und durch therapeutische Hilfe das aufzuarbeiten.
Mhm. Da habe ich tatsächlich auch noch eine Frage, und zwar, wie so deine Erfahrung auch ist auf der Suche nach Therapie, hast du da auch irgendwie Bedenken gehabt, dass du da auch Homophobie begegnest?
Ich weiß nicht, ob der Gedanke explizit Homophobie, ja, war er. Mir war es sehr wichtig, dass ich eine Therapeutin bekomme und, oder mir suche.
Mhm.
Wobei man da sagen muss, ich habe es über den therapeutischen Bereitschaftsdienst gefunden, was eine sehr, sehr coole Einrichtung ist in Österreich, weil die einfach dir sehr viel Arbeit abnimmt, im Sinne von, man ruft dort an und man macht sie jetzt, wenn wir jetzt zur Corona-Zeit, ich glaube, man macht sie da so ein Termin, ein Erstgespräch jetzt aus.
Ja, wird sogar oft vereinbart, oder?
Da bin ich jetzt über das Telefon, weil da war gerade Lockdowns und so Geschichten. Und dann trifft man sie und bespricht so die Thematiken und was man gern hätte, ob man Mann, Frau, welche Art von Therapie, wenn man es weiß und was so die Themen sind. Und die suchen dann jemanden in ihrem Netzwerk. Da geht es also um finanzielle Dinge. Da wird dann geschaut, ob, wenn es finanziell eng ist, dass man wen findet.
Die staffeln auch nach Einkommen,
genau.
Den Betrag, den man zahlen muss.
Genau.
So habe ich nämlich meine erste Therapeutin auch gefunden.
Ja, gibt es selber die,
ich weiß.
Die Info bekommen. Lebensretter.
Ja.
Aber ja, genau, also das ist, wenn wer auf der Suche ist und da überfordert ist mit der ganzen Suche, weil es natürlich extremst überfordernd ist, ist das ein sehr, sehr hilfreicher Zugang.
Mhm.
Aber ja, es war mir sehr wichtig. Und mir war dann auch sehr wichtig, zumindest gedanklich war es für mich so die Idee, ich brauche irgendjemanden, der homosexuell ist. Das ist auch eine lesbische Frau oder bisexuelle Frau, weil die Thematiken verstehen, was ich da gerade so durchmache.
Mhm.
So grundsätzlich im Leben.
Mhm.
Wieder zurück zu Minority Stress.
Mhm.
Aber es ist ja im Sinne der Therapeutinnen, dass sie empathisch mit ihren Klienten umgehen.
Mhm.
Also ich glaube, ich verstehe es, wenn jemand so denkt, aber ich glaube,
ist auch schwierig im Vorhinein zu erfahren, welche sexuelle Orientierung in der
Das wäre ein bisschen übergriffig.
Ja.
Aber ja, also ja, Homophobie war definitiv ein Thema für mich in der Suche, auf der Suche.
Mhm. Und hast du das Gefühl, dass du dann gut angekommen bist?
Therapie zu nehmen war die beste Entscheidung meines Lebens, sage ich jetzt, weil es so ist.
Mhm.
Weil dadurch, und das Ding ist ja, man muss ja dazu sagen, ich habe nicht aufgrund meiner Missbrauchserfahrung und Gewalterfahrung habe ich immer nicht an Therapeutin gesucht, weil ich ja überhaupt das komplett verdrängt habe, dass das überhaupt passiert ist. Sondern ich bin zur Therapie, habe Therapie gesucht, weil ich mir dachte, mein Leben passt nimmer. Und seitdem habe ich halt sehr viel Zeit investiert, um das Ganze aufzuarbeiten. Und es ist einfach, ich würde es einfach jedem raten, egal ob jetzt Missbraucherfahrung oder Gewalterfahrung, jeder Mensch, und das kann man wirklich sagen, jeder Mensch ist zu einem gewissen Grad angrennt. Sag ich jetzt flapsisch. Flapsisch?
Hast du flapsig.
Ja? Flapsig.
Flapsisch.
Sorry, mein Deutsch. Aber ja, es ist einfach so, wir alle brauchen Therapie. Grundsätzlich. Mhm. Deswegen gehören ja die Kassenplätze geöffnet.
Mhm.
Wir und die Expertin Beatrice Frasel, jahrelang schon jeden mitteilt.
Sich den Mund fusselig redet.
Ja, aber es ist so.
Ja.
Weil wir müssen, ja, die mentale Gesundheit ist so wichtig, grundsätzlich. Drum ja, ihr redet mir ja den Mund fusselig drüber.
Ja, gut so.
Sind reden zu zweit.
Reden wir zu zweit drüber. Das hast du auch schon angesprochen und da würde ich auch gerne nochmal drauf hin zurückkommen. Du hast schon darüber geredet, dass so eine Sprachlosigkeit, das kann ich auch nicht mehr, eine Sprachlosigkeit herrscht, wenn es um das Thema Gewalt in gleichgeschlechtlichen Beziehungen geht und dass das auch tatsächlich was mit der Community, Fragezeichen, ist es überhaupt eine Community, zu tun hat. Weil du auch die Erfahrung gemacht hast, dass das etwas ist, worüber man lieber nicht spricht. Weil, so habe ich das verstanden, auch so ein bisschen der Druck herrscht, dass man nach außen diese Community gut repräsentiert. Ist das, hast du das so gemeint?
Ja, das habe ich so gemeint. Mhm. Es gibt natürlich mehrere Gründe. Es gibt erst den Grund, dass man nicht weiß, dass Missbrauch stattfindet oder dass das, was man selbst erfährt, Missbrauch ist. Dann kann ich ja nicht drüber reden, so grundsätzlich. Und dann halt auch gibt es zum Beispiel wieder Studien, aber es gibt so Studien, die beschreiben, dass es zum Beispiel bei homosexuellen Männern, dass sie die Menschen eher als Täter bezeichnen als Opfer. Mhm. Weil halt Täter ist männlich und das Opfer ist halt dann nicht so männlich. Mhm. Und dann kommt wieder internalized Homophobia ins Spiel, zum gewissen Grad. Aber ich glaube schon, dass diese Sprachlosigkeit und dieses Verschweigen zu einem bestimmten Grad damit zu tun hat, dass wir die Community positiv darstellen wollen. Weil es natürlich noch immer negative Einflüsse, Gewalt, Homophobie, Ablehnung von außen gibt. Das heißt, wenn wir jetzt einfach auch nur sagen, ja, aber unsere Beziehungen sind auch gewalttätig, das ist einfach dann too much. Also das, dann hätten die noch mehr, was sie gegen uns verwenden können. Und deswegen verstehe ich das jetzt am gewissen Grad, aber es ist halt leider so, dass wir uns da selbst ins Fleisch schneiden und uns selbst wehtun, wortwörtlich, weil es einfach dann dazu führt, dass diese Gewalt immer und immer und immer weitergeht und es nicht aufhört. Und es muss aufhören.
Ja, deshalb ist es so wichtig, dass du drüber sprichst. Danke dafür.
Bitte.
Eine ganz wichtige Frage ist natürlich jetzt, wohin können sich denn Opfer wenden, die das hören? Was gibt es denn so in Österreich, in Wien oder im deutschsprachigen Raum, wo man sich hinwenden kann? Und ich schmeiße das dann eh auch alles in die Shownotes, was du jetzt sagst, damit die Leute nur draufklicken müssen, aber nur damit du es mal auch sagst.
Yes. Braun grundsätzlich sind, können auch dorthin, wo heterosexuelle Frauen hingehen. Also sind die Frauenhäuser offen.
Natürlich, ja.
Für Männer ist es schon ein bisschen spärlicher, muss man dazu sagen. Also da ist das Angebot nicht ganz so gut für Opfer. Es gibt ja schon Tätereinrichtungen, die ja sehr kontrovers sind teilweise, aber yes, wir brauchen ja Täterarbeit, weil warum soll das Opfer die ganze Arbeit leisten? Grundsätzlich. Aber in Wien gibt es zum Beispiel die Männerberatung. Da können sie männliche Opfer hinwenden. Es gibt Courage. Das ist ganz speziell für LGBT Menschen ausgerichtet. Aber dann ist es auch schon wirklich sehr spärlich. Meines Wissens nach. Sehr gerne, wenn irgendwer mehr Infos hat, was Österreich betrifft. Und wahrscheinlich gibt es die Männerberatung Salzburg. Also das war jetzt speziell Wien, weil halt das war so mehr so mein Rechercheumfeld auch, aus persönlicher Erfahrung. Aber grundsätzlich, global gesehen, gehört da viel mehr gemacht. Also es gehört auch, da ist sehr viel Aufholbedarf, da ist einfach sehr viel mehr, das passieren müsste.
Ja, gibt es Selbsthilfegruppen eigentlich?
Da habe ich überhaupt keine Infos.
Okay. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass es da auch von feministischer Seite so ein bisschen Widerstände gibt oder so ein bisschen Bauchweh, wenn es um das Thema geht, vor allem wenn es um das Thema Frauen als Täterinnen geht. Und ich finde, du machst das ja auch in deiner, also wie gesagt, am 30. ist eben das Screening im Schikaneda und du machst das ja sehr schön, weil du wirklich halt einfach keine Konkurrenz da herstellst zwischen diesen zwei Dingen, sondern sie einfach beide stattfinden lässt. Also es ist eben diese Lesung mit der Yvonne Wiedler, wo es halt wirklich um Gewalt gegen Frauen geht. Dann ist das Screening, wo es um Gewalt in gleich, oder eigentlich in dem Fall um Gewalt in schwulen Beziehungen geht. Und dann gibt es eine Diskussion, wo alles dann Platz hat. Und das finde ich eigentlich sehr schön.
Ja, weil eben für mich eben geht es nicht, um das nur mal zu sagen, es ist kein Wettbewerb. Es ist jetzt kein Discrimination-Olympiade. Und es ist einfach ein humanitäres Problem. Und Das müssen wir uns anschauen. Mhm. Und da müssen wir dran arbeiten.
Mhm. Gibt es noch irgendetwas, was dir wichtig ist, was ich dich nicht gefragt habe und was du gerne noch loswerden würdest?
Es gibt nur was und ich weiß nicht, ob ich das sagen kann.
Sag's einfach mal.
Weil wenn wir, okay. Mhm. Wenn wir jetzt einfach einmal wirklich weglassen, Statistiken, Studien und sonstiges und Zahlen und was ist ich, was alles. Und uns einfach Partnergewalt anschauen, was es wirklich ist. Es ist Gewalt, die in einer Beziehung stattfindet. Und das ist so mitunter, das ist so schlimm, weil es einfach so tiefgreifende Auswirkungen hat. Weil es ist nicht nur, dass die Beziehung gewalttätig ist und dass man und dass diese Beziehung Verletzungen verursacht, sondern es werden da so grundlegende Ideen und Konzepte von Menschlichkeit zerstört. Mhm. Innerhalb einer romantischen Beziehung, in der es um Liebe gehen sollte. Und es ist also aus meiner eigenen Erfahrung, also das war eben jahrelanger Missbrauch und es ist oftmals jahrelanger Missbrauch, weil es fängt einfach mit emotionalen und psychischen Missbrauch und Gewalt an und es geht jahrelang dahin. Opfer sind komplett zermürbt, dass das Selbstwertgefühl ist im Keller und man wird einfach systematisch zerstört. Und wenn man es einmal rausschafft, weil viele schaffen es nicht raus, weil sie einfach nicht überleben. Also da geht es um Leben und Tod und es darf man nie vergessen, dass es um Leben und Tod geht. Mhm. Nämlich wirklich um Leben und Tod. Mhm. Und die Arbeit danach ist so unglaublich anstrengend, weil es ist nicht nur so, okay, ich habe es rausgeschafft, ich habe es überlebt, cool. Mhm. Es ist dann, diese Grundessenz ist ja eigentlich, dass von uns Menschen ist, dass wir lieben wollen und geliebt werden wollen. Das ist so in uns drinnen, das ist ein Grundinstinkt. Und wenn jetzt dann wer herkommt und diesen Grundinstinkt und diese Idee von Liebe vollkommen zerstört und beschmutzt, dann stehst du nachher da komplett fertig und zerstört. Weil in meinem Fall war es ja, ich war einfach fertig und habe überhaupt nicht gewusst, was überhaupt passiert ist. Und habe dann eine lange Zeit einfach alles abgeblockt und verdrängt und bin dann eben, wie gesagt, nachher in die Therapie gegangen, nicht aus dem Grund des Missbrauchs, sondern einfach, weil das Leben nicht mehr passt hat in bestimmten Dingen. Und habe dann in der Therapie erst verstanden, Missbrauch. Und so viele Sachen kommen erst jetzt wieder rauf. Und du weißt, deshalb, wir reden dann öfter und dann ist wieder ein neuer Moment und dann ist wieder so, und das ist auch noch passiert und das ist auch noch passiert.
Und ich bin immer total schockiert.
Ja.
Und ich weiß nicht, inwiefern ich das jetzt sagen darf, aber im Notfall schneide ich es aus. Es ist dann oft so eine Erzählung deinerseits, die, wo ich das Gefühl habe, dass du das trivialisieren musst, was dir passiert ist. Und das oft dann immer noch nicht irgendwie als Missbrauch siehst, obwohl es für mich so ganz glasklar ist, was da passiert ist, auch wenn es einfach um körperliche Übergriffigkeit geht oder so.
Ja, es ist minimieren.
Ja.
Weil natürlich, wenn du es aussprichst, dann wird es real. Ja. Und es ist halt also in der Therapie. Darum ist Therapie ja so wichtig, weil man das dann aufarbeitet. Und ich bin jetzt im Jahr 3 meiner Therapie oder meiner Therapieerfahrung und habe lange gebraucht, um überhaupt zu verstehen, was passiert und oder was mir passiert ist. Und bin jetzt seit dem 3. Jahr und jetzt habe ich angefangen, das so richtig emotional aufzuarbeiten. Mhm. Und da ist so viel Schmerz drinnen und so viel Trauer, nämlich auch, was mir da passiert ist. Mhm. Und deswegen ist es dann immer so, naja, es ist ja nicht so schlimm. Mhm. Und es ist aber auch, was ich so von meinem Ex mitbekommen habe, es wurde mir erklärt, es ist ja eigentlich gar nicht so schlimm, bei anderen geht es ja viel schlimmer. Mhm. Und da muss man auch dazu sagen, der persönliche Schmerz ist immer 100. Mhm. Das hast du mir einmal gesagt.
Ja.
Und das ist ganz wichtig, auch für Menschen, die jetzt da so zuhören und so und auch sagen, ja, aber eigentlich erschlagt mich nicht oder sie hat mich noch nicht die Stiegen runtergestoßen oder was weiß ich was. Das braucht es gar nicht. Es ist schon schlimm genug, vermutlich, wie es ist. Und was mir nur wichtig ist zu sagen, ist so, dass diese Idee, dass die Idee von Liebe wird einfach zerstört durch solche Beziehungen. Und sie das war sie ja von meiner eigenen Erfahrung, also in der Beziehung danach dann zum Beispiel, war ich, habe dann mitbekommen, dass ich, erst in der Therapie, dass dann ich dem überhaupt nicht mehr, das überhaupt nicht mehr annehmen konnte, meine eigene Liebe oder meine eigenen Gefühle, weil das einfach so belastet und beschwert war. Mhm. Weil davor hat mir wer gesagt, er liebt mich, und im nächsten Augenblick hat er mir gesagt, er bricht mir das Gesicht. Mhm. Oder er wird mir das Gesicht brechen als Androhung von Gewalt. Und da kommt halt dann voll viel Angst mit rein und man verliert das Vertrauen in die eigenen Gefühle, und das ist so tief sitzend und tiefgreifend, was da passiert. Mhm. Auf einer ganz schlimmen Ebene. Es ist wirklich, es ist so schlimm. Und es ist, da werde ich ja schon wieder.
Mach eine Pause.
Nein, wir machen keine Pause. Und es ist so unglaublich unfair. Mhm. Weil, wie gesagt, 3 Jahre lang bin ich jetzt in Therapie und jetzt wird es dann. Mhm. Also jetzt kommen wir dann so richtig dann dadurch. Mhm. Und niemand, und ich weiß, das ist wieder utopisch von mir, wenn man sich so die Menschheit anschaut, wir sind jetzt nicht die Allerbesten, aber niemand soll jemals wieder von seinem Partner oder von der Partnerin Gewalt erfahren. Es ist so unglaublich schlimm. Ich kann es nur wiederholen, es ist so unglaublich schlimm, weil halt eben so viel zerstört wird. Und deswegen, man muss ja dann auch sagen, danach, wenn du rausschaust, viele stürzen voll in Depression. Da gibt es dann suizidale Momente und was weiß ich was alles, weil es so unglaublich schlimm ist. Mhm. Weil du einfach komplett verlierst, was wir als Menschen so gerne so wollen und noch was wir uns sehnen. Es ist einfach Liebe. Und halt, wenn das Selbstwertgefühl so dermaßen im Keller ist, dann lebt es ja einfach nicht mehr so gut.
Dann lebt sich nicht mehr so gut.
Dann lebt es sich eigentlich so schlecht. Und das müssen wir vermeiden. Und deswegen müssen wir drüber reden. Und deswegen müssen wir uns helfen. Und deswegen müssen wir den Kopf aus dem Sand ziehen. Mhm. Auch jetzt wir als Community, da spreche ich jetzt die Community an. Mhm. Weil das geht so nimmer. Mhm. Wir haben alle Verantwortung für uns, weil wir wissen ja, was draußen ist. Und draußen ist es teilweise sehr, sehr schlimm. Mhm. Deswegen darf es drinnen auch nicht schlimm sein oder schlimmer sein. Mhm. Da kehrt Empathie her und da kehrt Intimität her und da kehrt auf sich schauen und auf uns schauen, kollektiv, damit das nicht passiert.
Mhm. Die Aussage, das eigene Leid ist immer 100%, das habe ich von einer Therapeutin im Rahmen einer psychiatrischen Reha gehört, und das fand ich sehr schön. Das ist, was du jetzt vorher zitiert hast. Und dass es eben nicht vergleichbar ist. Und ich glaube, gerade Menschen, die in Beziehungen oder, es müssen ja nicht mal Intimbeziehungen sein, auch durch ihre Eltern oder durch wen auch immer, psychische Gewalt ausgesetzt sind. Und Mobbing zählt auch zu psychischer Gewalt, by the way. Ich sag so, es wird, glaube ich, oft nicht verstanden, auch von außen, dass es auch Gewalt ist und dass das Gewalt ist, die ganz besonders zerrüttet. Und da gibt es ja auch Studien dazu, dass es gerade psychische Gewalt ist, die Menschen wirklich, wirklich zerrüttet. Auch so in ihrem Bezug zu sich selbst und zur Welt und in ihrem Vertrauen in andere und so weiter. Das ist was ganz, ganz tiefe Spuren hinterlässt. Und ich glaube, man muss Menschen, die davon betroffen sind, auch wirklich sagen, es ist valide, ja, auch wenn ich das Wort hasse, aber es ist einfach tatsächlich, das, was ihr erlebt, ist Gewalt. Und ihr seid auch Opfer. Und zwar nicht nur Semi-Opfer oder so 50% oder so ein bisschen halt nur, sondern das ist Missbrauch, 100%ig.
So. Ja.
Das ist, glaube ich, wichtig zu sagen.
Es ist sehr wichtig zu sagen, und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwierig es ist, sie als Opfer zu deklarieren. Mhm. Weil als Opfer bist du einfach komplett passiv, da passiert dir was, dir wird etwas angetan, und diese Realität anzunehmen ist extremst schwierig. Mhm. Mir fällt es jetzt nur immer schwer.
Ich weiß.
Ehrlich gesagt. Ja, du
weißt
es
sehr.
Und man muss auch nochmal dazu sagen, was auch noch ganz, ganz wichtig ist, weil das auch noch immer Thema ist, dass die Schuld liegt immer beim Täter. Mhm. Täterin. Mhm. Der Mensch, der den Missbrauch ausübt, da liegt die Schuld. Punkt. Und es kann einfach ganz leicht sein. Und es ist einfach eine leichte Gleichung, dass der Mensch, der eskaliert, der Mensch, der zuschlägt, der Mensch, der unterdrückt, der kontrolliert, der manipuliert, der emotionalen Missbrauch begeht, ist der Täter. Punkt. Aus. Da gibt's nichts. Und was man aber dazu sagen muss, was ich ja bei mir erfahren habe, ist, weil ich glaube, in unserer Bubble ist das schon ziemlich klar. Mhm. Der Täter ist das Opfer. Ah.
Völlig. Wobei, es ist völlig, ist völlig klar.
Die Schuld ist beim Täter. Mhm. Das ist schon, das ist klar. Mhm. Zumindest das kommt es zu mir so vor, also in unserer Bubble da.
Und wenn man sich so, wenn ich diese Spitze mir erlauben darf, wenn man sich so in broader culture umschaut, ist es klar, dass der Täter das Opfer ist. Vor allem gerade, wenn es um sexuelle Gewalt gegen Frauen durch Männer geht. Hashtag Rammstein.
Wollte
ich nur mal kurz, sorry.
Na, aber darum habe ich es wahrscheinlich so gesagt.
Ja, wahrscheinlich.
Weil es eigentlich
so ist. Ja.
Aber halt was Wichtiges, glaube ich, nur zu besprechen, das kann jetzt leicht kontrovers werden. Mhm. Aber schauen wir mal.
Schauen wir mal.
Der Täter ist schuld. Mhm. Punkt. Aber, und jetzt wird es dann spannend, weil jetzt ich das von mir so kenne, ich habe mir nie angeschaut, wo liegt die Schuld in meiner Erfahrung. Weil es für mich so klar war, ja, es ist beim Täter. Mhm. Punkt. Das muss ich mir gar nicht anschauen. Und dann hat es aber so eine Blockade in der Therapie gegeben, wie so eine Wand, gegen die ich da gelaufen bin. Und dann war so die Frage, ha, was ist das jetzt? Spannend. Mhm. Und dann hat mein Therapeut so das Wort Schuld in den Raum geworfen und gesagt, das ist es. Mhm. Weil wer ist denn wirklich jetzt schuld? Was glaub ich denn, wer schuld ist? So richtig, also so.
Was glaubst du? Was
genau. Ist so meine Annahme. Und dann war halt so die Thematik, naja, er ist schon schuld. Aber wo liegt meine Verantwortung? Mhm. Und das ist sowas, was man natürlich, das ist dann immer so stark an der Grenze zum Victim Blaming. Und ich verstehe das auch. Und es wird kein Victim geblamed. Also ich habe keine Schuld in meiner Erfahrung. Und sonst hat auch niemand Schuld, der nicht Täter ist. Mhm. Aber es geht halt dann schon darum, auch aufzuarbeiten, wie kommen wir als Opfer dorthin? Also warum habe ich einfach gefühlt jede rote Flagge übersehen oder jede rote Flagge gefeiert, dass es dann zu dem Punkt kommt, dass mir jemand sowas antun kann. Mhm. Natürlich ist es seine Verantwortung, es ist nicht meine Verantwortung. Mhm. Aber man muss sich schon anschauen, was für Muster und Strategien man selbst in sich trägt, weil natürlich kommt es in vielen Fällen gibt es da Geschichte von Missbrauchsbeziehungen. Gibt es da Geschichte von der Opferrolle und vom Opfersein? Bei mir war es auch so. Mhm. Und deswegen muss man sich das schon auch anschauen, finde ich. Mhm. Da kann man mich jetzt gerne für kritisieren, falls man möchte. Aber es ist halt schon, weil in der Therapie halt dann auch wirklich dran gearbeitet habe, um zu verstehen, was bei mir, wenn wir jetzt ganz reingehen, ist bei mir einfach ein extremst oder hatte ein extremst niedriges Selbstwertgefühl. Mhm. Das heißt, was bei mir stark hängen geblieben ist, ist, mich kann niemand lieben. Mhm. Und das ist jetzt nicht so melancholisch und dramatisch, sondern es ist wie so ein biologischer Fakt eigentlich, so ein wissenschaftlicher Statement. Mhm. Das war so klar. Mhm. Und deswegen war ich halt dann...
Der Name einfach so.
Ja, genau, das ist einfach so. Punkt. Ja. Ganz, ganz easy, whatever. Ja. Und deswegen war ich halt dann sehr offen für Narzissten. Mhm. Und weil die halt Lovebombing betreiben und plötzlich wurde ich geliebt. Natürlich nicht wirklich, weil das natürlich alles fake ist und nicht stimmt. Mhm. Aber deswegen war, das war eine Mitverantwortung. Also wo liegt es bei mir? Was kann ich an mir ändern, um dann auch wieder ein bisschen in die in den aktiven Part reinzukommen? Also wie kann ich mein Leben gestalten, um das zu vermeiden? Und again, die Verantwortung liegt beim Täter, die Schuld liegt beim Täter.
Wie lernst du dich selber ein bisschen zu schützen und wie lernst du deine Muster dahingehend auch, was du attraktiv findest, aufzuarbeiten, oder ist das meinst du?
Genau.
Ja.
Also wie... Im Grunde, und das geht auch den meisten so, also weil halt allen diesen Gewaltbeziehungen es darum geht, den Selbstwert zu minimieren. Mhm. Weil dadurch kann ich die Kontrolle ausüben.
Und das ist etwas, wo ich dich auch in unseren privaten Gesprächen immer unterbreche und sage, nicht den Selbstwert, das Selbstwertgefühl.
Sorry, das ist falsch antrainiert. Ja. Das Selbstwertgefühl. Genau, und das gilt es halt zu steigern. Mhm. Und das Ding jetzt vielleicht auch flapsig, aber das Selbstwertgefühl is a bitch. Das ist extremst, mir fällt das so schwer. Mhm. Aber mir
nicht.
Das freut mich. Das finde ich voll schön. War das mal drüber lachen, genau.
Das war auch so krass.
aber das ist es halt. Also das ist so mein Zugang und mein Weg. Und alleine das zu verstehen, dass das vielleicht geändert gehört, mhm. ist schon, also das Bewusstmachen davon mhm. ist schon mal erster Schritt. Und natürlich dann auch sind Menschen umgeben, die einen toll finden, so wie man ist, und einen nicht kritisieren und einen nicht fertig machen und einen nicht runterziehen und einen nicht demütigen. Das ist dann der nächste Schritt.
Also auch heilsame Beziehungserfahrungen machen mit anderen Menschen.
Ja, genau, und das einfach dann auch zulassen. Mhm. Was natürlich auch sehr schwierig ist. Ich spreche aus eigener Erfahrung. aber dann braucht es da Freunde und Familie und Sonstiges, die dann unterstützen und das auch verstehen. Und das ist auch sehr wichtig dann, und dann again wieder, es ist sehr wichtig, darüber zu sprechen mhm. und auch die eigene Erfahrung zu teilen. Und das ist natürlich extremst schwierig, weil du dann wieder ein Opfer wirst. Mhm. Und ich kann es auch wieder aus meiner Erfahrung sagen, dass sobald ich angefangen habe, meinen Freunden und mitzuteilen, ah, übrigens, ich wurde missbraucht von meinem Ex. Dann war immer die, und die Geschichten so erzählt habe, da war Sprachlosigkeit. Und ich glaube, das mit so einfach rauszugehen, dann merkt man auch selbst, was überhaupt passiert ist. Mhm. Und dass es nicht die Schuld von einem selbst ist. Mhm. Und solche Gespräche können extremst heilend sein. Mhm. Danke dir auch an dieser Stelle.
Stop it.
Und dadurch halt dann auch, weil wenn ich verstehe, was mir passiert ist und wenn ich verstehe, was da so los ist, dann kann man es auch auflösen. Mhm. Und mit dem Auflösen steigt da das Selbstwertgefühl.
Ich glaube, was man auch an der Stelle vielleicht dazu sagen kann, ist, dass ganz oft Menschen, die schon in ihrer Kindheit Missbrauch erlebt haben, und again, auch Mobbing ist Missbrauch, eine massiv erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, die ein massiv erhöhtes Risiko haben, wollte ich sagen, die eigentlich eine Wahrscheinlichkeit ist, auch später als Erwachsene Opfer von Gewalt zu werden, vor allem auch in Form von gewalttätigen Beziehungen durch gewalttätige PartnerInnen. Mhm. Und das ist ja auch ein Muster. Es ist ja auch nicht zufällig, was wir attraktiv finden. Und wir begeben uns ja auch, das wird jeder TherapeutIn mir bestätigen, wir finden sozusagen Menschen anziehend, die das wiederholen, was wir kennen. Und deshalb ist es, glaube ich, auch wichtig zu sagen, es lohnt sich, diese eigenen Muster sich anzuschauen, auch wenn man vielleicht selber noch nie in einer missbräuchlichen Beziehung war, und sich mal damit auseinanderzusetzen, was man auch tatsächlich anziehend findet und was nicht und ob das so gesund ist für einen selber.
Absolut. Mhm. Deswegen kann man nur an dieser Stelle wieder sagen, wenn es möglich ist, geht's bitte alle in Therapie.
Geht's bitte alle in Therapie.
Ich meine das wirklich
ernst. Ja, ich weiß, ich meine es auch ernst.
Das ist jetzt kein, das ist nicht zynisch, das ist nicht sarkastisch.
Ja, ja.
Das ist sehr, sehr wichtig. Mhm. Aber wenn man jetzt nichts Konkretes oder glaubt, nichts Konkretes oder kein konkretes Problem vor sich zu haben, wir alle haben Probleme.
Mhm. Ich nicht.
Du nicht. Bei dir ist es Unicorns und Rainbows.
Und ich habe ein sehr gutes, also ich habe auch kein Problem mit meinem Selbstwertgefühl, wie ich vorher schon.
Na, du bist da bodenständig und. Bodenständig. Gleitest du dahin?
Leicht.
Du bist mein großes Vorbild im Leben.
Dankeschön, ich weiß. ich wollte dann doch noch eine Frage dir noch eine Frage stellen. So. Und zwar, du bist ja in meinem Podcast schon mal vorgekommen, nicht namentlich, aber ich habe schon mal von dir erzählt in meinem Podcast, und zwar in der Folge mit der Maria Rössel-Hummer, wo es eben um Gewalt in Beziehungen geht. Und da habe ich davon erzählt, dass ich einen Freund hatte, den ich sage ich mal so, aus den Augen verloren habe. Wo ich gemerkt habe, dass er in eine missbräuchliche Beziehung rutscht und sehr viele rote Flaggen gesehen habe vor mir, aber nicht wusste, was ich sagen soll oder wie ich es ansprechen soll. Und wie es halt ganz oft in solchen Beziehungen ist, gab es da dann auch halt so Isolationsmomente und ich habe diesen Freund dann aus den Augen verloren und das warst du in dem Fall.
Das war ich.
Das warst du. Und ich habe die Maria Rössl immer schon gefragt, was macht man eigentlich als Freundin, um das zu verhindern? Und das ist ja etwas, worüber wir dann auch schon öfter gesprochen haben und wo ich dann auch so eine fast schon ein schlechtes Gewissen, oder ja, ein, ja, nicht nur fast, sondern ein schlechtes Gewissen habe, dass ich dich dann nicht früher, dass ich dann nichts gemacht habe oder nichts auch machen konnte zu dem Zeitpunkt. Und deshalb meine Frage auch an dich, was braucht man? Was braucht man, wenn man in so eine Beziehung reinrutscht? Was kann man tun als jemand, der das sieht? Was die andere Person vielleicht nicht sieht, die gerade reinrutscht?
Ich finde, es ist ganz schwierig. Mhm. Und ich habe vor kurzem erst wieder mit Freunden drüber gesprochen, wo dann kollektiv die Antwort kam, naja, wenn ich jetzt was sage, dann verliere ich komplett den Kontakt.
Genau, ja.
Dann werde ich komplett isoliert, weil natürlich dann auch, man muss dazu sagen, dass dann Teil dieser Manipulation und Teil dieser Kontrolle ist der Täterinnen, ist es dann, das Opfer zu isolieren, den Kontakt mit der Familie abzubrechen, den Kontakt mit Freunden abzubrechen. Und das ist sowas dann, wenn es dann rauskommt, dass, jetzt hat eine Freundin hat gerade gesagt, dass das nicht okay ist, was du mit mir machst, dann wird gegengearbeitet. Da kommt ja dann keine Erkenntnis des Täters, der dann sagt, ah ja, stimmt, sorry. Sondern da kommt dann, na geh, die ist angerannt, die ist dumm, die geht weg. Mhm. Die mag dich nicht, wenn nur ich liebe dich. Mhm. Und das macht natürlich sehr viel Sinn. Und diese Angst macht natürlich sehr viel Sinn. Dass man dann sagt, ja, und dann habe ich überhaupt keinen Zugriff mehr auf diese Freundin, auf diesen Freund. Und was passiert dann? Dann was rutschen die komplett dann ab, ja, oder rutschen die komplett rein. Und ich glaube, es war eher in den Podcasts dann auch so die Antwort, aber man muss was sagen.
Ja.
Die Frage ist, wie? Mhm. Ist, glaube ich, die richtige Frage. Und ich glaube, es ist dann eher so, bist du glücklich in dieser Beziehung? So ein Umschreiben.
Eine Frage stellen.
Eine Frage, um halt dann irgendwie so die Befindlichkeit um halt dann dem Freund, der Freundin die Zeit zu geben, darüber nachzudenken. Mhm. Weil selbst wenn die im Moment sagt, ja, ich bin voll happy, dann ist vielleicht dann danach so beginnt, da sie was zu verändern oder darüber nachzudenken, was da eigentlich passiert oder und man kann vielleicht da konkrete Momente ansprechen, nur das ist dann immer so dieses, es ist halt sehr, sehr schwierig. Mhm. Und es liegt natürlich, für mich finde ich ja immer so an der Beziehung zwischen den Freunden. Mhm. Also wenn wir jetzt Best Friends sind oder halt extremst nahe sind, dann sollte das absolut möglich sein.
Mhm.
Und man kann ja vermutlich auch dann so die Angst so zu benennen, ich habe Angst, dass du jetzt komplett weg bist.
Mhm.
Also man kann ja einfach alles konkret ansprechen und sozusagen, hey, das Verhalten, das kenne ich vielleicht sogar aus eigener Erfahrung, das hat bei mir nicht gut geendet und vermutlich wissen die Freunde das dann. Aber dass man vielleicht eher so auf einer, es ist sehr schwierig.
Mhm.
Und ich will da jetzt auch gar nicht irgendwie so eine Definition abgeben oder so ein Rezept abgeben, wie man das am besten macht. Das ist halt sehr individuell alles. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass lieber einmal zu viel nachgefragt, angesprochen, auf einer empathischen Art und Weise, als wie dann ins Krankenhaus fahren.
Mhm.
Im schlimmsten Fall. Oder nur schlimmer. Und es, nur mal, weil vielleicht kommt das alles immer so dark und düster, aber es geht da um Leben und Tod.
Mhm.
Wir dürfen es nicht vergessen, es geht um Leben und Tod. Ein Moment reicht, um diesen Täter komplett auszucken zu lassen.
Mhm.
Und halt dann, wenn es, soweit ist, dass es zur Trennung kommt, dann als Freund, Freundin immer einfach unterstützen und wissen, dass das jetzt gerade extremst prekär ist und dass jetzt die schlimmste Zeit ist. Weil es ja dann auch so rechtlich gesehen wenig Schritte gibt. Da gibt es ein Betretungsverbot. Cute. Sag jetzt wieder, sorry, bin der K. Es ist halt einfach ein Zettel, wo drauf steht, du darfst da nicht hingehen, aber das ist halt keine Metallwand ums Opfer herum, mhm. sondern da kann man dann trotzdem hingehen. Und dann, wie gesagt, das ist halt einfach ein schlimmer Moment und da muss man dann auch, glaube ich, als Freund, Freundin sehr stark aufpassen mhm. und da sein für die Person. Mhm.
Maria Reusselhummer hat damals auch gesagt, was wirklich wichtig ist, ist, dass man da bleibt. Dass der Kanal offen bleibt, dass man signalisiert, ich bin da, wenn was ist, ich bin da, ich gehe auch nicht weg. So.
Genau, selbst wenn dann irgendwie Pause ist, trotz, also oder halt die Isolation stattfindet, dass man dann trotzdem immer wieder, also dass man immer da ist und auch nicht eingeschnappt ist, wenn das passieren sollte, weil es kenne ich ja aus meinem Freundeskreis, jetzt nicht auf mich bezogen, sondern grundsätzlich. Und das ist halt auch wichtig. Mhm. Sobald dann irgendwas kommt, dann wirklich ja helfen und supporten.
Ich habe jetzt vorhin schon einmal gefragt, ob es noch was gibt, was dir wichtig ist. Und ich frage jetzt nochmal.
Ist mir nur was wichtig? Das letzte Mal war vor einer Stunde gefühlt. Da haben wir noch sehr viel gesprochen. Ja. Ich kann es nur mal wieder sagen, die Gewalterfahrung in Beziehungen ist unglaublich schlimm. Mhm. Es ist zerstörerisch, es ist gewalttätig, es geht um Leben und Tod. Und das darf nicht mehr passieren. Darum sitze ich da und drum rede ich drüber, weil mir das unglaublich stresst. Mhm. Auf einer persönlichen Ebene. Ich kann dann gerne über Zahlen reden, aber alles andere, wow.
Du kriegst danach eine Gewichtsdecke von mir.
Ja, bitte. Und,
eine Umarmung.
Eine Schokolade. Und eine Schokolade. Kuchen
oder sonst alles. Du kriegst alles.
Aber ja, es ist halt einfach, wir müssen, das muss aufhören. Das gibt es geht nicht. Das geht nicht mehr. Wir müssen uns da jetzt wirklich alle an den Riemen reißen und aufhören und uns helfen und supporten und unterstützen, dass das nicht mehr passiert. Was natürlich utopisch ist, bla bla bla, whatever. Aber es ist halt einfach, es geht nicht mehr.
Lieber Michi, ich bin wahnsinnig froh, dass du es da rausgeschafft hast und auch sehr, sehr stolz. Und ich finde es wunderschön, was du daraus machst. Nämlich, du verarbeitest es künstlerisch und gibst zu allen etwas, schenkst sozusagen allen etwas damit. Es ist wirklich sehr schön, das mit anzusehen, welche menschliche Kraft du hast. Und welche künstlerische Kraft du hast. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ich das ein Stück weit mitbegleiten konnte. Das freut mich sehr.
Vielen lieben Dank. Ich nehme es jetzt so an, obwohl ich das nicht kann.
Ich aber weiß es nicht ganz. Ich sage es trotzdem.
Und dann, sorry.
Ja, sag.
Am 30.06.
Genau, das wollte ich dir gerade. Das wollte ich dir gerade. Ich wollte gerade sagen.
Dann muss ich nicht so.
Und jetzt? kannst du den Leuten sagen, wie sie dieses wunderbare Geschenk, wo sie sich das anschauen können, diesen Film?
Also es gibt am 30.06. von 18 bis 20 Uhr die Premiere, gleichzeitig auch mit einer Lesung von Yvonne Wiedler aus ihrem Buch Heimat bist du toter Töchter und eine Diskussionsrunde im Schikaneder wird es stattfinden. Wie wir das dann danach veröffentlichen, das steht jetzt noch offen.
Den Film meinst
du? Den Film, genau. Aber da kann man es auf der großen Leinwand anschauen.
Mhm. Eintritt ist frei.
Eintritt ist frei, Plätze sind
beschränkt,
limitiert.
Genau. Ich werde in die Shownotes einen Link schmeißen, wo ihr euch voranmelden könnt. Der Eintritt ist zwar gratis, aber ihr müsst euch voranmelden, sonst lassen wir euch nicht rein.
Boom.
Und jetzt kannst du den Leuten noch sagen, wo man dich im Internet findet, weil jetzt wollen sie dir natürlich alle folgen auf sozialen Medien und so weiter und so fort.
Ich poste hervorragende Stories auf Instagram.
Bestens.
Man kann mir auf Instagram folgen unter Mishto, das O ist ein Nuller, aber man kann einfach meinen Namen eingeben.
Und man kann auch einfach in den dorthin klicken, also man kann auch in den Shownotes draufklicken, weil ich verlinke es.
Genau, und ich habe eine Website.
Du hast eine Website.
michaelneulinger.com.
Wunderschön. Und dann eine Sache will ich noch wissen von dir. Was sind so deine zukünftigen Projekte, nachdem dieser tolle Film dann gescreent wurde und wir da im Schikaneder eine tolle Veranstaltung gemacht haben? Was machst du dann?
Dann liege ich irgendwo am Boden. Mhm. Und erhole mich.
Ja, das ist eine gute Idee.
Und eigentlich will ich ja dieses Tanzvideo, da will ich einen zweiten Teil machen, weil eben für mich ganz, ganz wichtig ist, diese Aufarbeitung zu thematisieren, weil ich das einmal wieder verloren geht, also in der Diskussion grundsätzlich, dass so das danach extremst anstrengend ist und sehr viel Mut braucht, um sich diesen ganzen Dingen zu stellen. Weil da ist so viel Schmerz und so viel Trauer und so viel Wut. Da ist ein Plethora, was immer das auf Deutsch heißt.
Eine Vielzahl.
Eine Vielzahl an Gefühlen, die man da sich anschauen muss. Und dieser nett easy und dieser nett lustig und dieser nett schön. Deswegen zweiter Teil, würde ich sehr gerne machen.
Ja. Nachdem du das Mikro kaputt gemacht hast.
Und zweiten Teil würde ich gerne machen. Jeder, der das fanden möchte, Geld spenden.
Schickt. Okay. Michael-Nallinger.com, da findet ihr den Kontakt, da könnt ihr ihm Geld schicken.
Aber wie wir ja wissen, Kunst braucht
Geld.
Geld und Förderungen sind schwierig und grundsätzlich alles schwierig. Aber ja, ein zweiter Teil und die Arbeit daran am Langfilm.
Ja.
Das ist also ein Projekt, das mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt. Da bin ich gerade beim Drehbuch schreiben. Da geht es auch um Missbrauchsdynamiken, um intrusive thoughts und um generell destruktives Verhalten in jeglicher Beziehung.
Und es ist auch ein, also ich durfte ja schon etwas lesen davon und es ist auch aus feministischer Perspektive sehr interessant. Also alle, die das jetzt hören, können sehr gespannt sein darauf, was von Michael Neulinger noch kommt. Ich sage danke für deinen Mut, über dieses Thema zu sprechen. Danke für deine Zeit und für deine Offenheit. Und ich würde sagen, wir essen eine Schokolade.
Ja, danke dir.
Sehr gerne.
Und danke dir für deine immense Freundschaft.
Ah.
Und mit dem hören wir jetzt auf.
Okay. Bussi. Vielen Dank, lieber Michael, für dein Vertrauen, für deinen Mut und für dieses wunderbare Gespräch. Und danke an euch fürs Zuhören. Die Premiere zu I Will Break Your Face wird am 30. Juni um 18 Uhr im Schikaneder-Kino in Wien stattfinden. Den Link zur Anmeldung findet ihr in den Shownotes. Dort findet ihr auch den Link zu Michaels Insta-Profil, dort heißt er Mischto, und zu seiner Homepage michaelneulinger.com. Die ist übrigens ganz neu und sehr, sehr hübsch, wie ich finde. In den Shownotes findet ihr außerdem alle Adressen und Telefonnummern, von denen wir heute gesprochen haben, unter anderem zum psychotherapeutischen Bereitschaftsdienst, aber auch zu allen Frauenhäusern, zur Beratungsstelle Courage. Michael hat mir dann noch eine ganze Liste an Telefonnummern und Adressen geschickt, an die ihr euch wenden könnt. Das habe ich alles natürlich in die Shownotes geschmissen. Große Töchter könnt ihr hören unter großetöchter-podcast.at und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr auf Apple oder Spotify hört, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Podcast eine kurze 5-Sterne-Bewertung schenkt. Wenn ihr mir was mitteilen wollt, dann könnt ihr das am besten unter großetöchterpodcast@gmail.com und auf Social Media findet ihr Große Töchter auf Instagram, Große Töchter Pod. Mich findet ihr auf Instagram und Twitter @FrauFrasel. Wenn ihr den Podcast supporten wollt, könnt ihr das mit einer 5-Sterne-Bewertung, das habe ich schon gesagt, aber auch, indem ihr den Podcast auf Social Media teilt, indem ihr Freundinnen und Freunden von ihm erzählt und indem ihr den Podcast auf Steady supportet, steadyhqv.com/großetöchterpodcast. Der Link ist in den Shownotes. Wir sehen uns am 30. Juni um 18 Uhr im Schikaneder. Ich hoffe, ihr habt euch das alle brav aufgeschrieben und euch angemeldet und kommt alle und bis dahin nicht kleinkriegen lassen.